So, dann wollen wir noch miteinander das auch jetzt tun. Herr Jesus, wir wollen jetzt auch im Gebet das tun. Wir wollen dich erheben, du, der du unser Gut, unser Teil bist und das vollkommen und ganz. Bitte segne uns jetzt auch heute Abend. Herr Jesus, lass unser Herz wieder erquicken. Du weißt auch, dass wir das brauchen, und segne uns auch, wenn wir jetzt über Israel, dein geliebtes Volk, mit dem du noch Geschichte machen wirst, nachdenken. Amen.
Heute Abend soll es uns gehen um Israel, um den Weg Israels in unserer Zeit. Wie kommt es zum Ziel? Ich bringe das jetzt in vier Teilen. Zunächst Römisch 1, zurück nach Zion. Das ist die Bewegung des letzten Jahrhunderts. Die Daten dazu: 1896, das Programm, der Judenstaat von Theo Herzl, und ein Jahr später, jetzt genau vor 100 Jahren, also 1897, der erste zionistische Kongress in Basel, und das war der Aufbruch des Zionismus. 1917 denn die Balfour-Deklaration aus England, dass dem Volk der Juden Palästina zugesprochen wurde als seine Heimstätte, wo sie dann auch einen Staat gründen dürfen sollten. Und 1948 ist dieser Staat gegründet worden. Und jetzt befindet sich dieses Volk und Land in einem Prozess, den sie den Friedensprozess nennen, seit 1993. Und er soll abgeschlossen sein 1999, also um etwa 2000. Isa Weizmann, der gegenwärtige Staatspräsident, als er hier in Deutschland war und vor dem Bundestag und Bundesrat diese ganz beachtliche Rede gehalten hat, war ja mehr eine Predigt als eine Rede, schloss auch mit Amen, sagt, wir möchten im Frieden ins nächste, ins 21. Jahrhundert. Aber es ist nicht leicht, sagte er, nehmen Sie es bitte auch hier in Deutschland nicht leicht, sagte er. Zweiter Teil, der Nahostkonflikt auf Oslo-Kurs, also Friedensprozess inzwischen genannt. Aber gegenwärtig geht ein Riss durch das Land, durch das Volk, also zwischen Juden und Arabern im selben Land, aber auch ein Riss durch die israelisch-jüdische Gesellschaft zwischen Juden und Juden. Dritter Teil, diese Kolossalaufgabe, vor der die Regierung steht. Der Ausdruck kommt von Peres. Und nun ist Netanjahu der Ministerpräsident. Diese Kolossalaufgabe angesichts des Islam mit dem Kampf um Jerusalem. Und schließlich viertens die messianisch-jüdische Bewegung am Ende unseres Jahrhunderts, am Ende der Zeiten der Nationen, die messianisch-jüdische Bewegung, die geht auch uns an in Erwartung des Messias Jesus Christus. Also ein messianischer Aufbruch von Juden, wenn die Christen nicht hinten nachbleiben wollen, auch von Christen. Zur Frage, ich bin dankbar, dass so viele doch Interesse zeigten, mit Fragen da waren heute Nachmittag. Antichrist und sein Reich. Dazu ist gewiss noch manches mehr zu sagen. Darauf kann ich aber hier nicht im Einzelnen eingehen. Kennzeichen und System und woher kommt er, dieser Antichrist? Das können Sie nachlesen in meinem Buch Israel, das Reich des Islam, ist oben auch in der Bücherstube vorrätig. Etliche Seiten darüber genauer dargestellt. Auch der letzte Krieg. Kommen wir noch in einen letzten Krieg? Und das Ende der Nationen. Auch da näher dargestellt. Und das messianische Reich schließlich Ich habe auch einen Exkurs in diesem Buch über die Frage des Tempels. War auch heute Nachmittag eine der Fragen. Diese Bücher, also Israel in der Endzeit und Israel in das Reich des Islam, jetzt in vierter Auflage, werden von Juden gelesen. Inzwischen von Hunderten von Juden, soweit ich das schon weiß, sowohl in Israel als auch in der Diaspora. Sind jetzt übersetzt ins Russische, ins Polnische, ins Ungarische und werden übersetzt, sind dabei übersetzt zu werden ins Rumänische und Tschechische. Haben alle, die sie gerne haben wollten, diese Jesus-Verse im Koran? Oder ist da noch Bedarf? Keiner mehr. Ja. Sonst müssten dann auch mal welche abgezogen werden. Ich habe das hier im Weiß, lässt sich noch besser abziehen. Nun zum Thema. Ich bin sehr dankbar für Ihre Aufmerksamkeit. Ich weiß, wir alle sind nicht mehr so ganz jung. Jahrgang 15, ein paar jünger, ein paar älter. Aber dennoch eine solche Aufmerksamkeit. Wenn einige von Ihnen das nicht alles so auf einmal aufnehmen können, ist das gar nicht so schlimm. Merken Sie sich das Entscheidende, denken Sie weiter darüber nach, bestellen Sie sich die Kassette und hören Sie es nochmal zu Hause. Laden Sie im Hauskreis ein, das ist eine wunderbare Sache des Hauskreises, mal einen Abend zu machen. Lassen Sie die Kassette laufen, ich hoffe, es wird eine gute Wiedergabe, dafür ist Langensteinbacher Höhe ja bekannt. Dann haben Sie einen guten Abend und dann werden Sie Gespräch haben. Laden Sie junge Leute dazu ein. Sprechen Sie mit jungen Leuten darüber. Das ist unsere Aufgabe als die Älteren. Und ich weiß, das Thema ist für Sie nicht uninteressant. Nur es muss ein wenig kompetent behandelt werden. Also erster Teil heute Abend, zurück nach Zion. Raus aus den Gräbern der Nationen, Hesekiel 37, 36, 37, wieder ins Land Israel zurück, ins Land der Väter, so wie Gott verheißen hat. Auschwitz sollte das Aus der Juden hier in Europa werden. Aber gerade Auschwitz hat diese zionistische Bewegung gefördert. Deutlich sagte das beim Besuch von Auschwitz der damalige Generalstabschef Israels, Ehud Barak. Er sagte, 1945 erloschen hier in Auschwitz die Flamme der Krematorien, aber 3 Jahre später schon wurde der Staat Israel gegründet. Und dann sagte er, und das trifft den Nagel auf den Kopf, es besteht eine direkte Verbindung zwischen diesem Tal des Todes in den Gräbern der Nation in fast 2000 Jahren. Was haben sie da gelitten? Unter den Christen. Und der Vision der Wiedererrichtung Israels in seinem eigenen Land. Und diese Vision ist biblisch. Das muss ich Ihnen nicht hier noch einmal sagen, das wissen Sie. Lesen Sie Hesekiel 37, Jeremia 16 und viele andere Stellen. Aber es wird einmal und zweimal sogar in der Schrift beim Propheten genannt, ein Signal für die Völker. Das ist also ein ganz besonderes, einzigartiges Zeichen unter den Völkern, ein Signal, dass das Ende da ist. Jesaja 5, Vers 26, das Signal im endzeitigen Gefälle hin auf Gottes Ziel in der Geschichte mit Israel. Dieser Staat hat seine jüdische Identität im Land der Bibel, also im Land Israel, als Heimstätte für das gesamte Volk der Juden. Das ist jetzt wichtig. Dieser Staat würde seine jüdische Identität aufgeben, wäre er nicht aufnahmefähig oder aufnahmewillig für alle Juden aus der ganzen Diaspora. Sie wissen, wer das aufgegeben hat? Rabin. Peres. Diese weitere Rückführung stört den Frieden, den Friedensprozess. Das war die Argumentation. Ist ja auch klar, wie viel Prozent der Juden sind noch außer Landes? 2/3 der Juden. Sollen die noch rein? Das ist die biblische Vision. Werden sie noch reinkommen? Das liegt an ihnen. Muss da Gott noch nachhelfen? Wahrscheinlich. Es geht darum, nach Israel ins Land der Bibel zurück. Und in diesem Land soll Frieden sein. Es ist gut, einmal die israelische Verfassung sich anzusehen. Die gibt es ja. Die Unabhängigkeitserklärung, das ist die Verfassung. Und Sie finden sie in meinem Buch, wörtlich und ganz, Israel in der Endzeit. Israel in der Endzeit. Da heißt es unter anderem, wir bieten allen unseren Nachbarstaaten ringsum, die arabischen, islamischen, und ihren Völkern die Hand zum Frieden, wer? Israel. Und ihren Völkern die Hand zum Frieden und guter Nachbarschaft und rufen zur Zusammenarbeit und gegenseitiger Hilfe mit dem selbstständigen jüdischen Volk in seiner Heimat auf. Der Staat Israel ist bereit, seinen Beitrag bei gemeinsamen Bemühungen um den Fortschritt des gesamten Nahen Ostens zu leisten. Frieden in dieser Region, der ja noch nicht da ist, längst nicht da ist. Aber um diesen Frieden geht es, und zwar in der Weise, dass da das geschieht, dass es ein Segen inmitten der Erde wird. Lesen Sie Jesaja 19. Und der Tag wird auch kommen am Ende, dass eine gebahnte Straße, eine Straße des Friedens sein wird zwischen diesen Völkern. Ägypten am Nil, durch Israel am Jordan, bis zum Euphrat, Assur, das ist das heutige Gebiet, Libanon, Syrien, Irak. Da soll Frieden hin. Das ist die Absicht Gottes. Das ist auch prophetisch vorausgesagt, dass es kommen wird. Und deshalb gibt es eine Bewegung, Frieden heute, die dem nachhelfen wollen, dass das so wird. Aber es geschieht nicht. Es geht offensichtlich nicht. Denn von Jerusalem sollen noch Weisungen ausgehen für die ganze Welt. Soll der Frieden ausgehen für die ganze Welt? Lesen Sie Jesaja 2. Alles das geht in Erfüllung. Und zwar buchstäblich. Das ist meine Überzeugung. Weil ich der Bibel vertraue, weil ich Gott vertraue. Aber wie? Zurück nach Zion. Zweitens, der Nahostkonflikt, wie er heute da ist, wie ist er denn entstanden? Er ist so alt wie der Zionismus, also 100 Jahre alt, der mit der Rückführung der Juden in dieses Land, genannt Palästina, kommt auch gleich eine Gegnerschaft Zionismus auf. Und das macht den Nahostkonflikt aus. Es ist ein Jahrhundertkonflikt. Und durch die Bildung des Staates ist er verschärft worden, sodass dann sofort Krieg ausbrach. Eine Serie von Kriegen von 1948 an. Und deshalb, es muss doch Frieden her. Es muss mit den Nachbarn Frieden geschlossen werden. Mit Ägypten hat man angefangen. Inzwischen hat man ihn auch mit Jordanien. Aber im Innern, die Intifada war noch schlimmer. Also Frieden mit, sagen wir mal, Palästinensern, also mit der arabischen Bevölkerung innerhalb dieses ganzen Gebietes. Und der ist immer noch nicht da. Und dann Frieden mit Syrien, einschließlich Libanon, noch nicht da. Dieser ganze Konflikt ist dreidimensional, deutlich gemacht, einmal durch den Professor Dr. Michael Wolfsohn, der ist Professor für neuere Geschichte an der Bundeswehr-Universität in München. Ich schätze ihn sehr in seinen Aussagen. Er ist ein Jude. Das will ich dann als: Wem gehört das Heilige Land? Drei Dimensionen. Land, Volk, heilig. Und alle drei Dimensionen wirken zusammen. Das macht den Nahostkonflikt aus. Politischerseits möchte man die religiöse Dimension ausklammern, geht aber nicht. Und nun der Oslo-Kurs seit 1993. Rabin Peres. Es begann in Madrid, hat aber noch nicht zum Zuge kommen können. Oslo 93 war es denn soweit. Anfangend mit dem Jericho-Gaza-Abkommen. Dann Oslo 2, das war im vorvergangenen Jahr, da war ich gerade da, in dieser Zeit Räumung der besetzten Gebiete, also des Westjordanlandes, das ist Samaria und Judäa, mit Jerusalem in der Mitte. Und die Frage nach dem Jerusalem-Status. Ja, dieser Räumungsbeschluss wurde abgestimmt, ein 60 dafür, 59 dagegen in der Knesset, also halbe halbe. Und da kam die Ermordung Rabins. Rabins hatte in einer Friedensversammlung kurz vorher gesagt, der Traum Groß Israel ist endgültig ausgeträumt, die Tora ist kein Grundbuch für das Land heute, für den Landbesitz heute. Beide Bevölkerungen, also Juden und Araber, sind darin, also müssen sie sich teilen, nur so kann Frieden her. Ja, dieser Kurs wurde dann weiter betrieben, aber dann ist sein Nachfolger Peres abgewählt worden im Mai vorigen Jahres. Also neuer Kurs sollte beginnen. Diesmal die Abstimmung fast genau umgekehrt, eben ein paar mehr gegen Peres und für Netanyahu mit neuem Kurs und ein paar weniger dagegen. Also wieder halbe halbe. Sie merken, da geht ein Riss durchs Volk. Neuer Kurs, nicht nur Reden vom Frieden, sondern es muss auch die Sicherheit her. Denn ein Friede, der nicht gesichert ist, ist dann am Ende kein Frieden. Gibt es eine Lösung? Die gegenwärtige Situation ist so, ich denke, das müssen wir begreifen, das müssen wir tiefer mitempfinden, liebe Geschwister. Es geht ein Riss durch Land, Volk und die israelisch-jüdische Gesellschaft. Ein Riss. Vielleicht gehen auch Risse durch unser Volk, manchmal sogar durch die Kirchen. Ein Riss zwischen Juden und Arabern, aber auch ein Riss innerhalb der jüdischen Gesellschaft. Wolfsohn, der eben schon zitierte Professor, spricht zu diesem Riss zwischen Juden und Arabern. Es müsste doch eine Regelung her, dass beide, Juden und Araber, heute spricht man von Palästinensern, also beide Völker, Juden und Araber, es ermöglichen in diesem einen Land, das ist ja nur ein kleiner Landstreifen zwischen Mittelmeer und Jordan, so groß wie Hessen. Zusammenleben, das wäre Frieden. Aber beide wollen keinen Zwei-Völker-Staat. Was heißt das? Ein Staat, in dem zwei Völker miteinander leben. Sondern die Lösung sieht man dann darin, dass die beiden Völker sich teilen. Das eine Volk bekommt diesen Teil des Landes, Das andere Volk bekommt jenen Teil des Landes. Jetzt ein sehr vernünftiger, neuer Geschichtswissenschaftler, Jude, Professor Wolfsohn sagt, andererseits ist doch zu sehen, zwei Staaten in diesem relativ kleinen und auch einheitlichen Raum sind keine zwei Räume, die eigentlich unterschiedlich sind. Es ist ein Raum. Zwei Staaten in diesem relativ kleinen und einheitlichen Raum, so Wolfsohn, könnte wenig nützlich sein, ja, sehr schädlich werden. Das ist auch mal von einem Wissenschaftler, von einem Historiker deutlich herausgestellt. Aber jetzt die Frage, können da die Religionen Frieden stiften? Jetzt kommen wir wieder zu der Frage auch von heute Nachmittag. Das wäre doch was. Welche sind die Religionen? Judentum und Islam. Jetzt zeigt sich, nein, können sie nicht. Was nun? Ein Dilemma. Was ist ein Dilemma? Das ist keine Lösung. Wo keine vernünftige, gute Lösung ist, was kommt dabei raus? Da wird mit Gewalt eine Lösung gesucht. Was kommt dabei raus? Krieg. Das ist das eine. Ein Riss, bei dem gefragt werden muss, wo führt der hin? Der ist unnatürlich. Der ist in jeder Hinsicht eigentlich nicht, ja auch vernünftig oder wie immer auch. Machen Sie sich das bitte klar, damit wir ein bisschen mehr mitempfinden, was dieses Volk durchmacht heute. Auch die Araber, dass wir die nicht ausklammern, auch für sie beten, sind genauso betroffen, sind im selben Land. Es gibt viele Israel-Fans, für die geht Israel über alles und alles andere hat keine Bedeutung für sie. So ist Gott nicht. Ich hoffe, ich bin verstanden worden. Aber der andere ist, der sehr bezeichnend ist für die gegenwärtige Situation des Volkes der Juden. Ich habe hier die jüngste Ausgabe der Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung, also von dieser Woche. Ich studiere die immer gründlich. Da ist von den säkularen Juden und von den orthodoxen Juden die Rede. Und das ist der Riss. Das ist ein Riss in der israelisch-jüdischen Gesellschaft heute. Also das hilft nicht, wenn Sie von Rechten und Linken und so weiter sprechen. Mit diesen Schemata kommen wir für Israel nicht zurecht. Aber der Riss ist da zwischen der religiösen, dem religiösen Judentum und dem säkularen, dem weltlichen Judentum. Ich kann jetzt keine Zahlen nennen, wie viel zu der einen und wie viel zu der anderen gehören. Aber jetzt zitiere ich einiges aus diesem Artikel hier. Es gibt neue Strömungen im jüdischen Leben. Das hat Israel immer hervorgebracht. Aber nun auch die säkularen Juden. Der säkulare Jude, der sich nicht mehr über die Religion definiert, also vom jüdischen Glauben her versteht, und nach der Tora, nach der Bibel, sondern über ein Nationalbewusstsein, das auf sein Land und seine Sprache fußt. Ist das verstanden, was hier gemeint ist? Nun hat es auch in der Diaspora Versuche gegeben, das Judentum als pure Volkszugehörigkeit zu definieren, sei es ohne oder gegen die Religion. Aber all diese Versuche, eine jüdische Nation in der Diaspora zu schaffen, schlugen bekanntlich fehl. In Israel dagegen nimmt die rein ethnische, also völkische, nationale Variante des Judentums konkrete Züge an. Nämlich, während die Abkehr von der Region in den Galut-Gemeinden, also in der Diaspora, mit zunehmender Wahrscheinlichkeit in 2 bis 3 Generationen zum Verlust der jüdischen Identität führen wird, heimlicher Holocaust, die geben ihr Judentum auf, sind schließlich keine Juden mehr. In Amerika, in den Wohlstandsländern. Während die anderen ja aus Russland und so weiter zurückkehren ins Land und da Juden bleiben. Noch Weizmann sehr deutlich gesagt, ihr müsst aus der Diaspora zurück nach Juden, sonst hört ihr auf, Juden zu sein. Das hat er nicht nur im Blick auf Deutschland gesagt, sondern überhaupt. Aber in Israel haben der weltliche Jude aller Voraussicht nach jüdische Enkel. Das heißt, sie bleiben in Israel Juden. Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Dafür sorgen wir denn. Auch die anderen. Jetzt weiter. Es ist überhaupt gut, dass wir uns mehr fragen, was sagen Sie selbst? Was denken Sie selbst? Nicht nur wir über sie nachdenken und uns von uns aus ein Bild über sie machen, sondern dass wir hingehen, dass wir sie lesen und zwar dann nicht immer einseitig nur die Nachrichten von, Ludwig Schneider, so gut die sind, ich sage nichts dagegen, ich beziehe sie auch, aber das reicht nicht. Das reicht bei weitem nicht. Aber just an dieser Stelle setzt die Kritik religiöser Kreise in Israel, am säkularen Judentum aller Israel an. Aus religiöser Sicht gilt nämlich die jüdische Existenz dem Zweck, Gott zu dienen und seine Gebote zu befolgen und somit ein Volk der Tora zu sein. Das ist die Definition des Juden von religiöser Seite her. Die Definition des Juden neuerdings, modern, säkular, ist eine andere. Da geht ein Riss jetzt durch diese Gesellschaft. Viele Religiöse betrachten die Säkularisierung ihrer Brüder und Schwestern als eine Art kollektiver Assimilation. Aber nicht nur in orthodoxen Kreisen stößt die Verweltlichung eines großen Teils der Israelis auf Ablehnung. Es geht um den Gottesglauben an sich. Glaube an Gott, also den Gott der Bibel. Da sehen sich die nicht-orthodoxen Gläubigen keineswegs als Gleichgesinnte der Säkularen. Also mit anderen Worten, es sind nicht nur die Ultraorthodoxen, es sind nicht nur die Strengorthodoxen, es sind genauso die Reformjuden und sind genauso die, ja wie heißt es, die konservativen Juden. Darin sind die sich eins. Ohne unseren Glauben an Gott, und gemeint ist der Gott der Bibel, Abrahams, Isaaks, Jakobs und der Propheten, sind wir keine Juden mehr. Aber auf der anderen Seite, ein Großteil in der Gesellschaft heute versteht sie als Juden ohne diesen Glauben. Dieser Riss geht heute durch die israelisch-jüdischen Gesellschaft. Ganz im Gegenteil, in der Region sehen sie eine unverzichtbare Dimension jüdischen Daseins, dieser religiösen Juden. Auch wenn die Juden im eigenen Staat leben. Bezeichnenderweise ist die Haltung eines führenden israelischen Reformrabbiners, der zur Frage von Übertritten erklärt hat, Ein Nichtjude, der sagt, der glaube nicht an Gott, kann bei mir nicht konvertieren. Ohne den Glauben an Gott gibt es nämlich kein Judentum. Sehen Sie, das ist die eine Seite. Die andere, wir sind Juden auch ohne Glauben an Gott. Da geht also ein Riss durch die Gesellschaft. Dritter Teil. Die Kolossalaufgabe, die eine Regierung hat, die ja verantwortlich ist, die ja dieses Volk, dieses Land, diesen Staat zu leiten hat. Die Kolossalaufgabe angesichts des umgebenden Islam, der aber auch im eigenen Land drin ist. Und ich sehe, wie diese Gebiete, die jetzt aufgegeben werden, geräumt werden, islamisiert werden mit endzeitlicher Rasanz. Beispiel Bethlehem. Bis vor kurzem war Bethlehem traditionell eine christliche Stadt, die etwa 40.000 Juden waren durchweg Christen. Heute sind nur noch 15.000 Christen in Bethlehem. So schnell geht die Islamisierung. Sehen Sie, und das ist es, Hebron. Es geht nicht um Siedler hin, Siedler her. Es geht um ganz was anderes. Ist Hebron noch eine jüdische Stadt oder ist sie jetzt eine islamische Stadt? Und deshalb auch der Kampf um Hebron. Es soll eine islamische Stadt sein. Sie gehört ja auch zu den heiligen Städten des Islam. Nach Jerusalem kommt auch für die gleich Hebron. Die Kolossalaufgabe. Shimon Peres hat noch vor seinem Abtritt gesagt, wir stehen vor einer Kolossalaufgabe. Hier im Nahen Osten, in diesem kleinen Raum, prallen aufeinander. Jetzt führt er das auf, was aufeinander prallt. Und Sie sehen ja, das geht in die Gesellschaft hinein, da prallt es ja auch aufeinander. Das ist ja ein Riss, der durchs Ganze geht. Land, Volk, Gesellschaft, da prallt es aufeinander. Bis zum Zerreißen. Bitte, dass das durch Seelen hindurchgeht. Können Sie sich das vorstellen? Haben Sie schon mal gelitten? Wo Sie merkten, wie wird das denn werden? Da zerreißt doch etwas, was eigentlich zusammengehört. So ist das. Hier im Nahen Osten prallen aufeinander Eigeninteressen von Staaten mit ganz unterschiedlichen Gesellschaftsformen. Israel ist der einzige demokratische Staat. Nun, der neue Staat, der werden soll, der palästinensische, was wird der? Die Diskussion darüber las ich, als ich zuletzt in Israel war. In der Zeitung. Man ist bereits dabei, juristischerseits ein Grundgesetz zu erarbeiten für diesen dann neuen palästinensischen Staat. Also diesen Teilstaat innerhalb desselben Landes der Bibel. Und es soll werden eine demokratische oder parlamentarische Demokratie. Eine parlamentarische Demokratie mit dem Islam als Staatsreligion. Da haben Sie es. Wir wissen, was los ist und geschieht in allen Ländern, wo der Islam Staatsreligion ist. Weiter. Hier prallen aufeinander Interessen Nord und Süd, Ost und West. Es ist ja dieses Spannungsfeld immer schon gewesen. Diese Brücke, diese Landbrücke zwischen den Kontinenten. Da gingen ja immer schon die Interessen von Süd nach Nord und von Nord nach Süd gegensätzlich über dieses Land und über dieses Volk. Es hat Gott gefallen, sein Volk in ein solches Spannungsfeld hineinzusetzen. Wenn wir Christen uns immer die Länder und die Gebiete und das Wohlbefinden aussuchen, wo keine Spannung ist, dann sind wir wahrscheinlich hier an dem Ort, wo Gott uns haben will. Entschuldigen, wenn ich das so zwischendurch mal sage. Ich muss immer schon mal gucken, ob die auch zustimmen.
Ja, wir melden uns schon, wenn wir nicht mehr zustimmen.
Aber jetzt spiele ich es weiter. Das alles ist überlagert von unvereinbaren religiösen Überzeugungen. Das habe ich ja eben deutlich gemacht. Und wenn das so in die Gesellschaft hineingeht, dass selbst die Gesellschaft selbst überlagert wird von unvereinbaren Überzeugungen, was haben Sie dann im Innern? Bitte. Nee, kein Chaos. Muss kein Chaos sein. Das werden unsere messianisch-jüdischen Gemeinden noch zu spüren bekommen. Der Kampf zwischen Orthodoxie und die andere Seite. Wer setzt sich durch? Dann schließlich mit Staatsgewalt. Peres weiter, alles kulminiert in der heiligen Stadt Jerusalem. Ich denke, das haben wir inzwischen auch herausgefunden, oder nicht? Und dabei droht, und das ist jetzt die Spitze in der Darstellung dieser Kolossalaufgabe, dieses Berges, vor dem sich Peres sah, vor dem die Regierung ist, Netanjahu nicht anders, der Nächste auch nicht anders, nämlich es droht dunkel im Hintergrund als Zeitbombe der islamische Fundamentalismus. Genau so von Peres ausgeführt. Wörtlich sagte er, wenn dieser islamische Fundamentalismus mit atomaren Waffen ausgestattet wird, dann verändert sich die Welt, wie sie verändert worden wäre, hätte Hitler diese Waffen gehabt. Das kann ich bestätigen als Zeitzeuge. Kommen Sie mit? Was ist das Problem? Nicht Land. Es ist im Nahen Osten und im Mittleren Osten Land genug. Nicht Volk. Für die Völker Land genug. Und sie könnten sich durchaus vertragen. Wenn. Jetzt kommt. Es ist der Islam. Es ist der Islam. Ich weiß, dass das die Politiker nicht wahrhaben wollen, obwohl es zunehmend einsichtige Politiker gibt, die das sehen. Interessant, das hat beispielsweise der Vorgänger von Bush, wie ist der, Reagan gesehen. Er sagte, nicht mehr im Kommunismus sehe ich die große Gefahr, sondern im islamischen Fundamentalismus. Das hat er schon vor 10 Jahren gesagt. Wer das nicht so erkannt hat, war Bush. Und wer, was der gegenwärtig erkennt, weiß ich nicht. Wissen Sie das? Sollen wir mal seinen Seelsorger fragen. Wissen Sie, wer der ist?
Billy Graham?
Nee, der Neue. Bill Heibel. Ja, das muss ja mal wechseln. Nun gut, das muss ja auch gut sein. Nichts dagegen. Also das Problem ist nicht Land, Volk, sondern der Islam. Und der Islam als solcher, als nachbiblische Religion, ist eine Macht. Darin steckt eine Mächtigkeit und ein Fanatismus, eine Konsequenz, eine Hingabe zum Selbstmordterror. Das ist religiös legitim. Der Khomeini hat seine jungen Leute, Kinder, und seine alten Leute an die Front geschickt. Unter der Zusage aus dem Koran, wenn sie für Allah fallen im Krieg gegen die anderen, dann kommen sie sofort ins Paradies. ist die einzige Heilsgewissheit, die ein Islam haben kann. Fall für Adam, für Allah, du kommst in den Himmel. Mit allen seligen Freuden, die du dir vorstellen kannst. Hat die an die Front geschickt, in die Minenfelder, und dann sind durch das Hineingehen der Jungen, der Mädchen, der Greise, die Minen hochgegangen, da konnten die Soldaten nachrücken. Das ist durchaus in dieser Region möglich. Nicht alle denken so, nicht alle fühlen so. Aber es ist ein System, das nachbiblisch ist, das nachchristlich ist, nachjüdisch ist und von daher antibiblisch, antijüdisch, antichristlich. Ich hatte darüber zu sprechen in Chemnitz vor Studenten und die hatten noch andere eingeladen. An dem Abend waren 400 Leute im Saal. Und da kommt am Schluss ein Muslim nach vorne aus dem Irak. Sprach gut Deutsch, war sich das aufgeregt. Ich konnte ihn mal ganz freundlich empfangen. Sagte, ich muss hier widersprechen. Meine Religion ist nicht antichristlich. Ich sagte, dass Sie, lieber Freund, nicht antichristlich sind, nehme ich Ihnen hundertprozentig ab. Und viele Ihrer Glaubensgenossen sind nicht antichristlich. Aber was sagt denn der Koran? Da sagt er, ja, Fundamentalist bin ich nicht. Mit anderen Worten, der Koran ist antichristlich. Ich sage, ja, aber bitte, der Fundamentalismus ist aber doch im Vormarsch überall. Zunächst einmal in den islamischen Ländern, der kommt ja bis nach uns. Wissen wir, was er da sagte? Ja, ist denn der Westen, und er meint jetzt das Christentum, nicht selbst schuld daran. Und da habe ich ihm gesagt, wenn Sie meinen Ausführungen richtig gefolgt sind, wenn Sie manche Selbstschuldzuweisungen herausgehört haben, hatte er, kam am zweiten Abend wieder, war am dritten Abend noch da. Sehen Sie, hier ist die Gefahr, die gewittert wird. Und da kommt dann der Kampf um Jerusalem. Teddy Kollek ist befragt worden, wie er dazu steht. Da sagte er, man kann einem Land Arm und Beine, also Samaria und Judäa, vielleicht nehmen. Das ist dann eine Amputation. Wenn es um die Existenz geht. Für Israel ist das alles immer noch eine Existenzfrage, nicht für die Araber. Vielleicht inzwischen für die Palästinenser, das müssen wir sehen. Aber nicht insgesamt für das Arabertum und für die Araber und diese ganzen Staaten. Und Länder und Völker. Aber nicht das Herz kann man aus dem Körper herausnehmen. Diese Amputation, nein. Das ist völlig absurd, sagt Teddy Kollek. Jerusalem ist doch kein Spielzeug, so wörtlich. Jerusalem ist der Lebensnerv des jüdischen Volkes und Staates. Ja, kann es denn vielleicht geteilt werden? Jetzt kommt es wieder, Teilung, Riss, also durch Jerusalem. Ostjerusalem wird dann die Hauptstadt des neuen palästinensischen Staates und Westjerusalem ist und bleibt dann die Hauptstadt des jüdischen Staates. Kolleg, übrigens, das sind Konzeptionen, die im Gang sind, auch etwa beim Papst aufteilen, internationalisieren. Netanjahu ist ja da gewesen jetzt beim Papst und hat ihn eingeladen, er möchte unter allen Umständen noch vor dem Jahr 2000 nach Jerusalem kommen. Ich begrüße Sie herzlich. Bethlehem eifert darum, dass er im Jahr 2000 in Bethlehem ist, zum 2000-jährigen Geburtstag Jesu. So geht das. Er wird ganz bestimmt auch von Arafat eingeladen, im Jahr 2000 in Bethlehem zu sein. Da bin ich sicher. Aber er soll vorher noch nach Jerusalem kommen, so Netanjahu. Was er machen soll, weiß ich nicht. Sehen Sie, das funktioniert nicht, sagt Teddy Kollek. Das führt letztlich zum Krieg Dafür gibt es historische Beispiele genug. So, Kollege. Wie können wir uns dagegen sichern? Hebron, Christen sind alle raus, das habe ich selbst festgestellt. Die Juden sind bis auf einen kleinen Rest raus. Die halten sich noch, sodass die Stadt doch noch nicht wirklich einfach jetzt islamische Stadt ist. Wie lange noch? Sie wissen, dass das hin und her gegangen ist, dass hier nachgebessert worden ist. Nach den Vorstellungen von Rabin und Peres sollte Hebron total geräumt werden und längst geräumt sein. Aber da hat Netanjahu eine Nachbesserung durchgedrückt. Das ist überhaupt sein Kurs. Er sagt, natürlich müssen wir Friedensgespräche weiterhaben. Wir wollen ja zum Frieden kommen. Aber so wie die Oslo, die geheimen Oslo-Abkommen sind, sind hier Nachbesserungen nötig. Das wird ihnen von der anderen Seite als Vertragsbruch angerechnet. Netanjahu kann kontern und sagen, was, die palästinensische Seite hat ja auch schon manches gebrochen und nicht eingehalten. Aber das entscheidet nachher die Macht. Auf welcher Seite ist sie dann? Jedenfalls, der Koran sieht Folgendes vor. Sure 17, Vers 1. Das ist die Sure von der Nachtfahrt, von der Himmelfahrt des Mohammed. Und der Islam, die Muslime feiern ja auch jährlich Mohammeds Himmelfahrt. Und da heißt es gleich am Anfang der Sure 17, dass Allah seinen Gesandten, eben Mohammed, seinen Propheten, entrückt hat von der heiligsten Moschee, der nächsten Moschee, das ist die Kaaba in Mekka, zur fernsten. Und die fernste, das heißt Al-Aqsa. Und in diesem Sinne ist die Al-Aqsa-Moschee gebaut worden, ungefähr um 700 nach Christus, ja, nach Christus auf dem Tempelberg. Und hier, von da, soll dann ja auch eben Mohammed zu Allah entrückt sein. Das heißt, bei dem Vormarsch des Islam, der geboren ist eben am Anfang des 7. Jahrhunderts, durch, wie sie behaupten, die Offenbarung Gottes an Mohammed, die dann schließlich festgeschrieben sind im Koran, darüber hinaus noch in Hadith und Scharia. Der Vormarsch dieses Islam hatte seine erste Station in Jerusalem. Von da ging es dann weiter bis vor die Tore von Paris, bis vor die Tore von Wien, weit bis nach Zentralasien hinein und inzwischen weit runter nach Afrika und heute in alle Gebiete. Aber erste Station Jerusalem. Deswegen geben die Jerusalem nicht auf. Jerusalem heißt El-Quds, die Heilige. Wenn Sie wollen, ist in Jerusalem wichtiger als Mekka. Natürlich, Mekka brauchen Sie nicht aufgeben. Aber Jerusalem. Und darum kommt der Kampf. Und davon weiß die Bibel. Zacharja 12, Joel 2. Jerusalem als Zankapfel der Nation, als Taumelbecher, als Laststein. Bei meinem letzten Besuch habe ich Folgendes erlebt. Das war im Herbst vorigen Jahres. Da hat die palästinensische Polizei gegen israelisches Militär, gegen israelische Militärposten das Gewehr erhoben und geschossen. Selbstverständlich wurde zurückgeschossen. Und es gab ein Blutbad. Und das zugleich an 6 ganz verschiedenen Stellen zur ganz gleichen Zeit. Es war also organisiert. Es war nicht die Bevölkerung, das war die palästinensische Polizei. Ich kenne die palästinensische Polizei. Ich habe sie gesehen in Jericho, als sie da die Macht übernommen hat. Alles alte Kämpfer der PLO. Alles alte Kämpfer der PLO. Im Kampf viel erfahrener als jeder israelische Soldat. Die meisten waren auch schon im Gefängnis. Aber sind eine schlagkräftige Truppe. Etwa 40.000 sollten es sein, aber es sind inzwischen 60.000. Und die haben nun, das ist erstmalig, das Gewehr erhoben gegen israelisches Militär. Und zwar war das in den 2 Posten, israelische Militärposten in den Siedlungen im Gazastreifen, die müssen ja geschützt werden, sonst sind sie eines Tages beseitigt durch die Palästinenser. Es war weiter an zwei israelischen religiösen Gedenkstätten, also nicht an palästinensischen, und zwar am Josefsgrab bei Nablus, früher in Sichem, und am Rahelgrab zwischen Bethlehem und Jerusalem. Man kann da vorbeigehen, wenn man von Jerusalem nach Bethlehem geht. Und an den zwei Checkpoints, nördlicher Eingang, südlicher Eingang von Ramallah. Und das erlebte ich. Ich habe mich erkundigt, in Bethlehem habe ich angerufen, habe direkt von Augenzeugen genauen Bericht bekommen und habe in Jerusalem angerufen. Es war so. Und eine Angst ging durchs Land. Ich war in jüdischen Familien. Sollen wir denn noch, zum Teil waren das Leute, die noch aus dem Holocaust kamen, sollen wir denn noch einen Holocaust im eigenen Land erleben? Ein Auschwitz im eigenen Land. Ich komme zum Schluss. Wenn Sie mir gestatten, ich weiß nicht wie lange noch, dann ist das der vierte Teil, die endzeitliche messianisch-jüdische Bewegung. Der messianische Aufbruch zum Kommen des Messias. Das berührt zugleich die Gemeinde desselben Messias. Geht gar nicht anders. Ich würde einen Vorschlag machen, weil ich Ihnen gerne noch eine Viertelstunde dazu etwas sagen würde. Ich weiß, dass Sie das interessiert. Aber dann müssen wir vorher die Fenster aufmachen, müssen mal singen, müssen mal aufstehen. Wer denn absolut nicht kann, gut, dann sagen wir gute Nacht. Aber sind Sie einverstanden?
So, vielleicht nehmen wir langsam wieder Platz. Die frische Luft ist jetzt reingekommen. Es kann jetzt wieder weitergehen.
Also vierter Teil und Schluss. Wir kommen dann eben auch zum Ziel. Die endzeitlich messianisch-jüdische Bewegung oder auch der messianische Aufbruch zum Kommen des Messias Jesus Christus. Ich sage ausdrücklich, das berührt auch die Gemeinde Jesu Christi, wenn sie wirklich Gemeinde Jesu Christi ist. Denn es ist derselbe Messias. A, es ist ein Signal des Endes und die Tendenz ist steigend. Lukas 21, wenn es anfängt zu geschehen, hebt euer Haupt empor, denn eure Erlösung naht. Für Israel und auch für die Nationen, deren Zeit zu Ende geht und dass es zur Fülle der Nationen ins Heil kommt. Die Zahl kennen wir nicht, aber noch ist sie nicht erreicht, die Vollzahl. Also zur Einbringung der Fülle der Nationen und zur Rettung von ganz Israel. Römer 11, Vers 25 und 26. Ein Signal des Endes, Tendenz steigend. Weltweit gibt es etwa 300.000 messianische Juden. Also an Jesus, als ihr Messias, glaubende Juden. Ich war jetzt in Polen und war in Ungarn. Ich stellte immer noch ein ganz gestörtes Verhältnis zu den Juden fest in Polen, auch in den Gemeinden. Zwei Holocaust-Geschädigte, also Überlebende, waren bei mir. Ich erfuhr dann aber auch von Lemberg, dass da eine Synagoge jetzt ist, wo der Rabbiner zum Glauben an Jesus gekommen ist, als Messias, und das auch verkündigt in aller Vollmacht, das Evangelium als Kraft Gottes, und es heute etwa 800 messianisch-jüdische Gemeinden dort in Lemberg gibt. Ich werde, so Gott will, das ist vorgesehen, die Verbindung aufnehmen damit, wenn ich im August in die Ukraine reise und da auch sprechen werde. In Budapest war ich in der ehemaligen jüdischen Synagoge, ich erwähnte das, glaube ich, schon, brechend voll auch Juden darin. In Israel zählt man etwa beides. Ich sage immer messianisch und noch nicht messianisch. In Israel etwa 40 messianisch-jüdische Gemeinden, und bereits über 120 Hauskreise, die sind ständig wachsend. Jetzt teilte mir noch die Dr. Alice Naumhoff mit, wieder zwei Hauskreise, zum Teil durch ihre Bemühungen, meistens jetzt Juden aus Russland. Und gerade die lesen auch meine Bücher jetzt in Russisch, sodass diese Bücher ihnen noch helfen. Ja, wie vollzieht sich das? Es gibt mittlerweile eine messianisch-jüdische Allianz in Israel und weltweit. Ich habe unsere Allianz darauf aufmerksam gemacht und bei meinem letzten Besuch auch offiziell von der deutschen evangelischen Allianz die Grüße mitbekommen für Israel, aber auch für die christlichen Araber, also für die arabisch-christlichen Gemeinden. Es gibt theologische Literatur, Studien- und Ausbildungszentren, zu denen haben wir auch Verbindungen aufgenommen, die sehr gut arbeiten, qualifizierte Stätten sind. Ich denke an King of Kings, auch Kaspari und. Es gibt sie auch auf arabischer Seite. Tja, ich kenne Bethlehem Bible College, ich kenne es ziemlich gut. Dann Literaturverbreitung, vor allen Dingen Altes Testament zusammen mit Neuem Testament, also die ganze Bibel, aber eben auch ganz in Hebräisch, also auch das Neue Testament in Hebräisch. Und das tut seine Wirkung, gerade auch bei Rabbinern. Dass wir erkennen können, was im Neuen Testament jetzt in Hebräisch zu lesen steht, ist ja schon alles so im Alten Testament vorausgesagt. Und das ist überführend. Diakonie, ganz stark, ich war erstaunt, helfen zum Leben, denn es wird viel abgetrieben im neuen Israel. Drogensüchtige, also auch hier helfen, ambulant und in Heimen, aber auch Dienst der Versöhnung. Es ist viel Verletzung hin und her zwischen Juden und Arabern im eigenen Land. Im Land der Bibel. Viel Verletzung. Wunden sind da und die bluten. Was tun die, die an Jesus, den Messias, den Mann von Golgatha glauben? Denen geht es um Versöhnung. Immer. Das ist das Zeugnis. Auch heute. Und gerade da, in Spannungsbereichen. Und ich kenne solche von beiden Seiten, die hier die Versöhnung anstreben. Die Zielperspektive für Israel, auch die Gemeinde aus den Nationen, ist hin, Bewegung hin auf das Kommen des Messias und seines Reiches. Er wird kommen, die Fülle der Nationen einbringen, da sind wir beteiligt. Aber auch beteiligt, dass die Fülle der Nationen eingebracht werden kann. Das Evangelium muss weitergehen. Und den Nationen, bis die Zeiten der Nationen zu Ende sind. So lange. Ununterbrochen. Und da stehen wir in der Mission. Da bin ich dankbar, dass ich da mit drin stehen darf. Und ganz Israel noch gerettet wird. Aus Zion wird er kommen, der das tut. Zurück nach Zion, nicht nur ins Land der Väter, das wird deutlich in diesen messianisch-jüdischen Gemeinden, sondern zurück zum Gott der Väter. So, jetzt haben sie einen Riss im Land. Welcher? In der Bevölkerung? In der jüdischen Gesellschaft? Die einen, die an Gott glauben, und die anderen, die meinen, Juden bleiben zu können, auch ohne an Gott zu glauben. Die also dabei sind, den Bund mit Gott abzulehnen. Das ist die Sünde. Also nicht nur ins Land der Väter. Deshalb bitte, das Land ist nicht die Hauptsache. Gott ist die Hauptsache. Und von Gott her die Tora, sein Wort. Deshalb wirft er das Land nicht weg. Das Land gehört nach wie vor dem Volk. Aber es hilft, wieder im Land zu sein und sich anzuschicken, Juden sein zu wollen, ohne Gott. Das ist die Gefahr. Was hilft, zur Christenheit zu gehören, ohne Christus? Das ist der Abfall. Da sitzen wir in einem Boot. Die Fakten, Apostelgeschichte 1, wird das ganz deutlich gesagt. Jesus kehrt nach seinem verbrachten Sühnewerk, Golgatha und Auferstehung, zurück zum Vater. Das hat er vollbracht. Jetzt gucken die Jünger, das waren ja Juden, und dann sahen ihn die Engel, was guckt ihr? Geht ihr jetzt in die Welt und verkündigt dieses Evangelium von Jesus Christus allen Menschen? Aber es ist ja alles versagt. Und dazu wird auch die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dann fangt an in Jerusalem, geht weiter, ganz Judäa und Samaria, bis ans Ende der Erde. Paulus ist dann nachher einer, aber nicht nur er alleine. Und dann, so sagt der Engel, wird er, der Messias, hierhin wieder zurückkommen, wenn das geschehen ist. Klar? Faktum ist das. Und bestätigt in Offenbarung 1, Vers 7, da kommt er, der Messias, und sie werden ihn sehen, der da gekreuzigt worden ist unter ihnen. Und was werden sie tun? Wehklagen. Eine nationale Buße geht durchs ganze Land, betrifft jeden persönlich, aber alle auch. Und damit deutlich wird, dass es in diesem Land ist und dass es alle betrifft, das steht ausdrücklich, alle Stämme des Landes. Genauso wie vorher schon verheißen in Sacharja 12, Vers 10. Und in Sacharja 14, damit wir uns nicht täuschen, dass es irgendein beliebiger Ort sein könnte oder so ein nebulöses Wiederkommen oder was weiß ich. Nein, zum Ölberg, da steht das in Sacharja 14. Zum Ölberg. Das ist der Ort. Aber auch, das deutet sich ja schon an, jetzt fasse ich das nochmal zusammen, Versuchung, Verführung und Abfall. In dieser Phase befinden wir uns, befindet sich Israel, befindet sich das Volk der Juden, befindet sich die Christenheit. Versuchung, Verführung, Abfall. Worin liegen die Versuchungen? Falscher Frieden. Sehr verständlich. Frieden und Sicherheit. Und wenn Sie das meinen geschafft haben, dann kommt das plötzlich Verderben. Der Frieden hält nämlich nicht. Im Gegenteil, der führt schließlich noch zum letzten Krieg. 1. Thessalonicher 5, Vers 3 in Bezug auf Jeremia 6, Vers 14. Es lohnt sich immer wieder im Neuen Testament die Parallelen, also das schon vorausgesagt, im Alten Testament nachzuschauen. Damit können Sie auch Juden begegnen. Ja? Dann in der Diaspora, es geht ja um ganz Israel. Die Israel-Fans sehen beispielsweise die zwei Drittel Juden überhaupt nicht. Sie sehen nur Israel im Land. Die zwei Drittel sind doch Gott nicht gleichgültig. Die sind ja noch draußen. Sollen sie verloren gehen? Oder gilt das auch, dass er kommt, ganz Israel zu retten? Sind die jetzt schon eo ipso nicht mehr zum Heil berufen? Doch. Aber man spricht vom heimlichen Holocaust. Das sind zweite Generationen. Ich habe sie Ihnen ja gelesen, eben aus der allgemeinen jüdischen Wochenzeit. Da haben Sie es noch in Erinnerung. Ein heimlicher Holocaust. Im Blutin, ja, das war Auschwitz. Aber dann der heimliche. Nicht blutig, sondern dass sie in zweiter, dritter Generation ihr Judentum aufgegeben haben. Und schließlich der Abfall vom Bund mit Gott, Daniel 11, Vers 31, folgende, 2. Thessalonicher 2. Genauso unter den Nationen, Kirche und Gemeinde in der Krise, vorlaufend für das alles, kann uns das Dritte Reich dienen. Großer Abfall unter den Christen, Deutsch-Christentum. Großer Abfall könnte auch in Israel geschehen, in der Weise, wie ich es eben angedeutet habe, wie es die Schrift auch andeutet. Darum, dieser endzeitlich-messianische Aufbruch. Sie und da sind Träger der Hoffnung heute die messianisch-jüdischen Gemeinden. Das sind Juden, aber glauben an den Messias. Und das ist derselbe wie unser Heiland Jesus Christus. Wir sind nur noch die Nation, aber es ist derselbe Glaube. Wir gehören zu demselben Herrn. Und das sehen auch die messianisch-jüdischen Gemeinden, dass wir zusammengehören. Und das sollten auch wir sehen. Und das sollte seine ganz praktischen Auswirkungen haben. Da ist Bedarf nötig an Solidarität mit Israel und Versöhnung nach Auschwitz. Ich werde, so Gott will, mit einigen ausgewählten Leuten aus Europa, ja, vom 19. bis 29. September in Jerusalem sein. Das ist eine Woche der Begegnung. Und zwar wir aus den Nationen, unterschiedlich zusammengesetzt, mit denen aus Israel, den messianischen Juden, und den aus arabisch-christlichen Gemeinden. Aus arabisch-christlichen Gemeinden. Und zwar auf der Ebene der Gemeinden, auf der Ebene der Ausbildungsstätten und auf der Ebene der Pastoren. Wir von den Nationen würden uns am Schabbat und Sonntag vorher und Schabbat und Sonntag nachher aufteilen auf die Gottesdienste. Am Schabbat der messianisch-jüdischen Gemeinden und am Sonntag der arabisch-christlichen Gemeinden. Und in der Woche dann intensive Begegnung ohne Vorurteile, um dann zu sehen, wie wir zusammengehören, wofür wir eigentlich miteinander stehen und worauf wir warten, wen wir erwarten. Anschließend habe ich wieder, bin wieder eingeladen dazu, Woche der Besinnung, der biblischen, ja, Zurüstung für die 60 Mitarbeiter, junge deutsche Leute in den Heimen für Holocaustgeschädigte Juden in Schawitzion und Maalot. Ja, beten Sie doch dafür. Und überlegen sich, worin unsere Solidarität besteht, die wir aus den Nationen kommen, mit ihnen, die sie aus den Juden kommen. Ich schließe mit dem, was ich erlebt habe. Ich hatte, wie ich schon sagte, bei meinem letzten Besuch und den Begegnungen in Israel die Grüße mitbekommen von überall da, wo ich vorher war, in Europa. Das heißt von Österreich, von Polen, von Ungarn. Und von Deutschland, und zwar offiziell auch vom Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz. Die Grüße habe ich ausgerichtet am Schabbat, in einer messianisch-jüdischen Gemeinde in der Naki Street in Jerusalem. Und zwar habe ich diesen Gruß gefüllt mit folgenden Fakten. Johannes 4, Vers 22, das Heil kommt aus den Juden. Und der, der aus den Juden gekommen ist, der Messias, Jesus Christus, ist ans Kreuz gegangen. Und zwar ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und er sagt ausdrücklich in Johannes 12, ich, wenn ich ans Kreuz erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Da sieht er die Griechen, die da aus den Nationen gekommen waren, um anzubeten. Und da sieht er die Jünger hier bei sich aus den Juden. Das heißt, er ist ans Kreuz gegangen mit denen aus den Nationen und mit denen aus den Juden. Und dann betet er, ehe er dann auch ans Kreuz geht, zum Vater. Und das hören die aus den Juden, seine Jünger. Vater, ich bitte nicht nur für die aus den Juden, ich bitte auch für die, die durch sie auf dem Wege eben der Mission zum Glauben kommen. Woran? An den Messias, Jesus Christus. Wozu? Damit sie eins seien. Wozu? Damit die Welt erkennt, dass du, Vater, mich in die Welt gesandt hast. Was erkennt die Welt denn hier? Wo erkennt sie das denn? Daran, dass Juden und Christen wirklich eins sind. Hier ist ein Nachholungsbedarf. Das gehört mit zu der endzeitlichen Erweckung. Es wird viel von Erweckung gesprochen. Ich sage Ihnen, die Erweckung ist nicht komplett, wenn wir sie nicht sehen in dieser Heilsgeschichte in Verbindung. Ich hoffe, dass das Ihnen zum Nachhelfen, nein, zum Nachdenken verhilft und Sie es vielleicht mitnehmen können, A, ins Gebet, jedenfalls ins weitere Nachdenken, vielleicht aber auch in Ihre Kreise, denn hier ist Nachholbedarf. Dazu könnte ich eine ganze Reihe sagen. Mein jüngstes Buch, das geschrieben ist, im Verlag ist und im Mai erscheinen wird, hat den Titel, und darum geht es auch, Juden und Christen, ihre Einheit, oder besser noch, Juden und Christen, eins in dem Messias Jesus Christus, Versöhnung nach Auschwitz in endzeitlicher Perspektive. Jetzt wollen wir noch beten. Herr, wenn wir das Ganze überdenken, dann ist es einerseits groß, mit einer ganz großen Perspektive, mit einer ganz großen Aussicht hin auf dein Kommen. Und dass du die Fülle der Nationen bringst, ja einbringst ins Heil, wie verheißen, und noch ganz Israel rettest. Und dass du derselbe bist, und dass das über Golgatha gegangen ist, wo du sie alle zu dir gezogen hast. Für sie alle gestorben bist, für die Juden und für die Nationen, auch für uns hier. Und dass du nun willst, dass sie eins sind, damit auch die Welt etwas erkennt davon. Ich bitte dich, hilf mir, hilf uns, hier konsequenter und engagierter weiterzudenken und auch zu handeln. Amen.